Hallo Gunnar.
Hi Sven.
Hallo und guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcast-Projekts zum Thema New Work. Der Podcast ist so neu, dass wir uns noch nicht mal einen Namen ausdenken konnten. Aber frei nach dem Motto, machen ist wie wollen, nur krasser, fangen wir erstmal an und nehmen heute die erste Sendung schon mal auf. Ja, und wir, das sind Gunnar Keil und Sven Hauptmann. Gunnar, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also zusammen mit Sven sind wir in der Digitalsee. Digitalsee ist eine Neugründung, aber kein Startup. Wir machen IT-Projektmanagement an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und dem IT-Projekt, der IT-Welt. Wir machen AMS und wir kümmern uns um das Thema New Work. Ich selber bin, wie man hört, eher so aus den südlicheren Gefilden, bin Österreicher, bin da in der Digitalsee auch der Quotenösi. Und fühle mich als unter Artenschutz stellbar, weil ich mit 4 Kindern und einer 25-jährigen Ehe in der österreichischen Familienstatistik ja praktisch nicht mehr aufscheine.
Ja, danke. Ich bin die andere Hälfte, Sven Hauptmann. Wie du schon sagtest, wir arbeiten im gleichen Unternehmen. Ich bin da momentan im Bereich Informationssicherheit unterwegs bei unseren Kunden. Nebenbei betreibe ich seit 5 Jahren noch einen Podcast namens Zero Day, in dem es sich um IT-Security und Datenschutz dreht. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörer mich davon. Wenn die Hörer sind, würde ich mich über Kommentare freuen und ein Hallo, das wäre schön. Ja, worum soll es hier gehen? Wie ich schon sagte, es geht um das Thema New Work oder auch Neudeutsch Neue Arbeit. Dieser Begriff wurde, was ich heute gelernt habe, schon in den 70ern geprägt und steht für den strukturellen Wandel der Arbeitswelt aufgrund vieler verschiedener Einflussfaktoren. Für uns beschreibt der Begriff New Work mehr ein Mindset als jetzt eine konkrete Methode. Unser Unternehmen, die Digitalsee, hat sich schon vor der Pandemie zum Ziel gesetzt, nach diesem Mindset zu leben, was ich auch als relativ neuer Mitarbeiter, ich bin auch erst seit einem Jahr dabei. Wie lange gibt es die Digitalsee jetzt schon?
Seit August 2018.
Ah ja, dann bin ich 2 Jahre später dazugekommen. Auf jeden Fall war das Gesetzesziel, auch vor der Pandemie schon nach diesem Mindset zu leben. Es hat uns die Pandemie deutlich erleichtert, muss ich sagen. Homeoffice war für uns nichts Fremdes, aber New Work ist halt auch mehr als Homeoffice. Da gibt es auch keinen Fahrplan, wie man das machen kann. Das ist sehr individuell, hängt von den Zielen eines Unternehmens ab und auch der Branche, in dem es arbeitet. Und jedes Unternehmen muss sich halt selber überlegen, wie es mit auch den Herausforderungen der Zukunft in dem Sinne umgeht. Hier in diesem Podcast wollen wir halt über unsere Erfahrungen, die wir auch, aber nicht nur innerhalb der Digitalsee gemacht haben, erzählen. Gunnar ist da noch in der Managementberatung in ganz anderen Sphären unterwegs und hat da auch spannende Themen dazu zu erzählen. Aber bevor wir uns sozusagen der Zukunft widmen, was sind denn die Herausforderungen der Zukunft, soll es in der heutigen Folge um die Vergangenheit gehen. Und Gunnar hat sich vorgenommen, uns etwas über die Geschichte des Arbeitsplatzes zu erzählen. Eine kleine Geschichte des Arbeitsplatzes, frei nach Albert Einstein. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, was hat's damit auf sich? Es gibt ja, also Homeoffice ist in aller Munde, nicht? Also Homeoffice hier, Homeoffice her. Homeoffice ist ja grundsätzlich kein, fangen wir mal mit den Definitionen an. Homeoffice an sich ist kein juristischer Begriff. Das wäre entweder der Telearbeitsplatz oder der Büroarbeitsplatz. Homeoffice heißt ja einfach nur, ich schlage hier irgendwo mal arbeitstechnisch in meinem Heim das Zelt auf und gilt also ein bisschen als das Synonym für New Work. Das ist natürlich viel zu kurz gegriffen, aber trotzdem kümmere ich mich mal um den Begriff. Es gibt ja einen Spruch, der sagt, sogar ein berühmtes Buch, am Anfang war das Feuer, um die Entwicklungsgeschichte der Menschheit von der Steinzeit oder von sogar vor der Steinzeit, von Urzeiten bis jetzt zu beschreiben. Und ich sage, am Anfang war das Homeoffice. Denn versetzt euch einfach mal ganz weit zurück. So 2 Millionen Jahren, der Mensch beginnt gerade einigermaßen auszuschauen, wie Menschen ausschauen. Und wo arbeiten die? Natürlich arbeiten die zu Hause, weil dort, wo sie zu Hause sind, ihre Arbeit ist. Das ist Beeren pflücken, Holz kleben, sich eine Höhle vielleicht ein bisschen gemütlich einrichten, und daher ist das ein vielleicht nicht ein Homeoffice, sondern ein Höhlenoffice. Aber dort wird schlicht und einfach gewerkt, getan, gemacht. Und jetzt ist was Faszinierendes. Man könnte meinen, okay, ja gut, das war in der Steinzeit so vor 2 Millionen Jahren, 1 Million Jahr, 300.000 Jahren. Der Mensch ist zu der Zeit noch viel länger immer zu seiner Arbeit hingezogen und hat sich dort niedergelassen, wo seine Arbeit war. Also war das so ein Stückchen anders. Nicht? Das hat die Arbeit definiert, wo man hinzieht. Die Fischer haben ihre Pfahlbauten gemacht, die Jäger sind dem Wild nachgezogen und haben ihre Zelte dann dort aufgeschlagen, wo eben die Arbeit ist, gleich der Bison war. Und so hat sich das, möchte man meinen, ja, ein bisschen entwickelt, aber wie lange? Wenn wir uns die wirtschaftliche Entwicklung anschauen, hat also diese Homeoffice-Zeit relativ lange gehalten, wenn wir davon ausgehen, dass also die Felder, die vor der Haustüre des Bauern sind, auch noch einmal zumindest nicht far from home ist. Also der hatte halt vielleicht ein paar Meter dann dorthin. Ja. Das ging bis ins 17. Jahrhundert, bis die ersten industriellen oder Serienfertigungsanlagen begonnen haben. Das einzige Homeoffice übrigens, das es nicht gegeben hat, war im Krieg, denn da ist man dann ins Home vom anderen gegangen und hat versucht, dort sein Office, sein War Office, seinen War Room aufzuschlagen. Aber darum, also dieses Kapitel klammere ich mal auf, sondern ich gehe mal dorthin, wo also wirklich produktiv etwas gemacht wurde, was das Überleben ermöglicht hat oder das Leben ein Stück angenehmer gemacht hat. Wir befinden uns also jetzt im Jahr, sagen wir mal 1650, und wo hat der Schmied seine Schmiede gehabt? Natürlich in seinem Haus. Jetzt kann man sagen, naja, gut, also dann hat er, er hat jetzt nicht in seinem Wohnzimmer geschmiedet. Nee, das hat er sicher nicht gemacht und in seinem Schlafzimmer auch nicht, sondern ist dann halt runter in die Schmiede gegangen. Aber trotzdem waren die Wirtschaftsentities, also dort, wo produziert wurde und wo der Mensch gewohnt hat, ein sehr enger Bereich. Und das ist erst mit der industriellen Revolution anders geworden. Denn jetzt ist man hergegangen und hat gesagt, nee, also da kann ich nicht gescheit arbeiten, da kann ich nicht recht wirklich was machen. Jetzt hole ich alle Leute irgendwo hin, zum Beispiel in eine Spinnerei, in die ersten Gießereien, in Walzwerke, in dann die etwas später beginnenden größeren Möbelwerke. Und so hat dann mit insbesondere also ganz stark im 19. Jahrhundert, wenn wir zurückdenken, das sind vielleicht, wenn wir 1800 hernehmen, dann sind wir da jetzt mal gerade 300 Jahre, also 1800, 1900, 200 Jahre, wo wir über die Gewöhnung an das Nicht-Homeoffice, sondern Nicht-Homework, sondern an das Remote, also ich gehe woanders hin, um zu arbeiten, denken. So. Ja, wie haben diese Arbeitsplätze ausgesehen? Die haben hochfunktional ausgesehen. Da war nichts Bequemes, nichts Schönes, alles diente einfach nur dem Zweck und der Form und sicher nicht der Gesundheit oder der Sicherheit. Und da gibt's eine enorme soziale Verschiebung. Das heißt, die Wohnung wurde bestenfalls noch zum Aufbewahrungs- und nicht mehr unbedingt zum Lebensort. Man muss sich vorstellen, in der ich überspringe mal 100 Jahre, in den 1900er Jahren, in den frühen, also 1890 bis 1910, hatte Wien über 3 Millionen Einwohner. Das sind ungefähr 500.000 Menschen mehr, als es Betten gab. Jetzt kann man sagen, ach, das ist ja interessant. Haben die alle in Doppelbetten geschlafen? Nicht wirklich, aber in seriellen Betten. Denn die Maschinen in den Fabriken mussten durchlaufen und es gab die sogenannten Bettgeher. Das heißt, dir wurde ein Bett in der Zeit zwischen, sagen wir mal, 8 und 20 Uhr vermietet. Dann musstest du raus aus deinem Bett und dann hat von 20 bis 8 Uhr irgendwer anderer da drin gehaust. Und das macht so deutlich, wie diese Shift des Arbeitsplatzes in die Industrien, vor allem für die ärmere Bevölkerung, eine dramatische Veränderung ergeben hat. Das Gleiche gilt für Kontore, also für die Handelszentren, also für die Handelsbüros, die auch schon ein bisschen früher, also so wie die Banken, also die Bank war da nicht mehr zu Hause, das war zu unsicher, nicht? Also die hat schon sehr viel früher gegeben, so Bankhäuser, die waren so im 13., 14. Jahrhundert hat man dann die eigene Häuser mit Banken gemacht, obwohl sehr häufig auch da noch war, dass die Eigentümer der Banken dann oben oder in der Nähe gewohnt haben. Diese Veränderung, dass ich wirklich einen Weg hin hatte zu meiner Arbeit, auch für die nicht produzierenden Menschen, hat eben im Wesentlichen im 19. Jahrhundert stattgefunden. Muss ich das jetzt noch einmal vorstellen? Also jetzt habe ich da hier also die Leute, die da in diesen Betten, sich die Betten teilen und dann hingehen, das waren die Fabriksarbeiter, aber es gab natürlich auch Fabriksleiter, Werksleiter, es gab die höheren Führungskräfte oder die höhere Verwaltung, wie das meistens hieß. Heute würde man Administration oder Management dazu sagen. Die wollten nicht neben den stinkenden, lauten Fabriken leben, sondern wollten in schönen Vierteln leben. Und so hat dieser Pendelanteil begonnen. Und damit ist aber auch so gewesen, je schöner eine Gegend war, umso teurer war es dort, umso weniger konnte sich ein Arbeiter das leisten. Und damit hat sich diese Dezentralisierung der Lebensräume ergeben. Und hatte natürlich massive Auswirkungen auf den Arbeitsplatz. So, und das war eine recht stabile Geschichte, weil sich natürlich diese Kulturen im Hirn eingebrannt haben. Also nur wenn ich dem zuschaue, wie er arbeitet, wie er mit dem Hammer aufs Eisen klopft oder wie er den Webstuhl bedient, weiß ich, dass er auch was arbeitet. Zu Hause glaube ich nicht, dass er das tut, außer er liefert mir irgendeinen Teppich ab. Und diese Haltung, also im wahrsten Sinne des Wortes, diese Haltungshaltung, also ich muss meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei mir halten, denn sonst arbeiten die nichts, die hat sich also tatsächlich ganz tief eingebrannt in Managementannahmen, die es auch heute noch gibt. So quasi, wenn der nicht da sitzt, dann tut er nichts. Das ist eine interessante Annahme. Wäre das so? Ich glaube nicht, dass wir als Menschheit überhaupt diese Entwicklung, die soziale, aber auch die technologische und die kulturelle Entwicklung nehmen hätten können. Meine Erfahrung, und ich bin jetzt doch mit bald 56 Jahren einige Jahre wirtschaftlich unterwegs, ist, dass grundsätzlich Menschen gerne was Sinnvolles tun wollen. Vielleicht 5%, vielleicht 10% nicht. Die wollen Systeme ausnützen. Nur die wird es immer geben und wir nennen die sogenannten System-U-Boote. Und wenn jemand glaubt, dass er die einfangen kann, wenn sie im Unternehmen sind, dann viel Spaß damit. Also wenn jemand nicht arbeiten will, dann schafft er das auch in einem Unternehmen. Wir kennen alle die Shift-Taste, Alt-Tab, da ist also ganz schnell der Schirm gewechselt, wenn irgendjemand den Raum betritt und man sieht nicht mehr Age of Empires, sondern irgendeine Excel und das Leben ist wieder, also das Arbeitsleben scheint in Ordnung, ob dann ein Output rauskommt oder nicht. Und das hat lange Jahre, obwohl die technischen Möglichkeiten schon lange da sind, das Homeoffice tatsächlich ja fast unmöglich gemacht. Und wie so oft braucht es eine Krise, damit irgendwas in Gang kommt. Ja? Also die Menschen fangen an, gesund zu leben, wenn sie ungesund gelebt haben, wenn ihnen der Arzt sagt, dass es ungesund ist, sondern wenn sie es spüren. Also wir brauchen diesen Sense of Urgency, dass etwas nötig wird. Und jetzt beginnt tatsächlich eine neue Ära, gar nicht so lange her, März 2020, das Ganze heißt Corona und eine neue Bewegung ist nicht nur pandemisch, sondern auch so viral gegangen, nämlich das Homeoffice, weil es einfach gefährlich war, im Office zu sein. Die Freude war von durchschnittlicher Dauer bei denen, die gerne im Homeoffice waren, denn warum? Jetzt schauen wir uns wieder mal die Infrastruktur an, wenn wir das wieder aus der Perspektive des Arbeitsplatzes sehen. Wie schaut denn die Wohnung aus? Wie hat die sich geändert? Die Wohnung ist für viele Leute nach wie vor, ich sage jetzt mal gerade im urbanen Bereich, im ländlichen Bereich ist es ein bisschen anders, aber im städtischen Bereich hat man sich ein luxuriöses Multifunktionsschlafzimmer mit angehängter Küche und Bad geleistet, sage ich mal. Ja. Wohnkosten sind hoch, also bloß nicht zu viel und außerdem man ist eh den ganzen Tag unterwegs, vor allem wenn man der neuen sozialen, also statistisch recht häufig vorhandenen Single oder Dink, Double Income, No Kid Generation folgt, dann ist das ja auch praktisch, braucht man nicht viel mehr, weil das sauer verdiente Geld gibt man dann lieber im netten Restaurant aus oder man leistet sich zum erweiterten Schlafzimmer dann halt noch eine Terrasse und trinkt dann dort ein Gläschen. Und da hat die Pandemie und das Homeoffice eine massive Veränderung des Bedarfs bewirkt. Denn wo ist mein Arbeitsplatz? Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich gebe ein Coaching mit jemandem, den ich so recht gut und schon lange kenne. Wir haben einen lockeren Umgang und es halt so. Und ich denke mir, sitzt du am Klo? Und ich merke, wie es still wird auf der anderen Seite. Merkt man das? Ich tue, ehrlich, also wir können unser Coaching wann anders machen. Also die 5 Minuten habe ich schon. Sagt er, nee, das ist es gar nicht. Das ist der letzte ruhige Ort, das stille Örtchen war der letzte ruhige Ort, wo er mit Schalldicht, sag ich mal, ein Coaching machen konnte. Da sage ich, naja, Badezimmer wäre doch ein bisschen schöner gewesen, oder? Sagt er, ja, da sitzt meine Frau, weil unsere Kinder sitzen in den anderen Zimmern. Okay. Also diese Geschichte, die zeigt, und also diese tatsächliche Begebenheit, Geschichte könnte Logen sein, die ist tatsächlich wahr. Ich hatte auch Coachings, da ist er im März, da war es noch richtig kalt, ist er dann im Haus vorne, also vor dem Haus auf der Parkbank gesessen, weil eben auch alle Zimmer dicht waren. Das heißt, die Wohnungen waren dafür nicht eingerichtet, weil es gar nicht gewünscht war. Merkt man übrigens am Immobilienmarkt, da gibt es gerade einen riesigen Shift zu größeren Einheiten, größeren Wohnungen, weil wenn ich zu Hause arbeiten will, wenn ich meinen Arbeitsplatz haben will, dann will ich den natürlich auch funktional eingerichtet haben. Das macht keinen schlanken Fuß permanent, also alles hinräumen, wieder alles wegräumen. Man möchte auch seine Arbeitsumgebung, der Kontext prägt uns ja, nicht? Also das heißt, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, in dem ich mich wohlfühle, der mich inspiriert, dann bin ich eben wohlfühlend und inspiriert unterwegs. Wenn ich einen habe, der mich einengt, bin ich eingeengt unterwegs. Wenn ich dauernd wegräumen muss, das ist lästig, dann komme ich auch nicht so richtig ins Arbeiten hinein. Ich glaube, das können viele bestätigen, die jetzt die letzte Zeit ihre Calls am Küchentisch gemacht haben. Also hier hat's, also diese letzten 2 Jahre haben in Bezug auf Arbeitsplatz mehr Veränderung gebracht, krisenbedingt, und zwar gute Veränderungen, finde ich. Mehr Veränderungen gebracht als die Möglichkeit davor. Du hast vorher, bist du eingestiegen, Sven, mit dem Spruch, machen ist wie wollen nur krasser. Ich sag dir, wollen ist wie machen nur fauler. Oder routinierter. Ja, weil es ein Folgen einer Bequemlichkeit ist. Und das rundet so ein Stück das ab, nicht? Also wie Videotelefonie. Seit Skype 2001 gratis möglich. Ja, mag ein bisschen gezuckelt haben, aber es ist möglich. Ja, es war übrigens, die meisten wissen das nicht, die erste Videotelefonie war 1956. Es ist also ziemlich lange her.
Oh ja, allerdings.
Ja, ja, das wissen viele nicht. Könnt ihr nachgoogeln. Und ist tatsächlich in New York Central die erste gegen Zahlung, übrigens gegen bares Geld, die erste Videotelefonie eingerichtet worden. Das habe ich jetzt vergessen, ich glaube mit Florida oder mit San Francisco. Das war allerdings gegen den Einwurf ziemlich großer Scheine damals.
Also, das ging dann wahrscheinlich auch wieder über die Telefonleitung oder über dedizierte.
Nee, das war tatsächlich über Fernsehtechnologie. Also ging nicht Telefonleitung, wäre gar nicht möglich gewesen. Das war eine Funkbildverbindung, die recht klein zuckelig war und mit entsprechenden Verzögerungen. Aber es hat funktioniert. Es ist aber auch kein großes Geschäft geworden. Aber es war technologisch möglich. Ich sage jetzt mal für den Business-Einsatz so, dass es arbeitsplatzgestaltend möglich gewesen wäre, wie gesagt, seit circa 20 Jahren. Nicht? Und wir brauchen 20 Jahre. 20 Jahre, das ist ein halbes Arbeitsleben. Wir brauchen 20 Jahre, um etwas, was technisch einwandfrei zu dem Zeitpunkt übrigens auch möglich war, in den Arbeitsalltag zu überzuführen. Und es zeigt halt wieder mal, Krisen machen Entwicklung. Es gibt auch einen englischen Spruch, der eben sagt, never miss the chances a crisis provides you. Und das zeigt sich ja einfach deutlich. So. Und da sind wir jetzt. Ich sehe dich, Sven, ich sehe dahinter deine Gitarren und habe einfach, nur weil ich, und da gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen rein, also nur weil ich, diese Gitarren sind doch viel authentischer als irgendein Foto, das ich dann sehe, dass sich die Leute aufstellen oder auch nicht, um sich ihren Büro, um ihre Marke im Büroraum zu haben. Ich sehe jetzt die Marke Sven. Ich sehe es an deinen Pflanzen, ich sehe es am Sessel. Gut, du könntest jetzt auch entscheiden, dass du deinen Bildschirm ausblendest und ich nur dich sehe. Ja, bei mir siehst du im Moment nur 2 kahle Fenster, aber wir kennen uns ja auch aus anderen Situationen. Du kriegst einfach ein bisschen mehr mit. Also die Videotelefonie ist oder die Videokonferenz hat aus meiner Sicht unglaubliche Vorteile, die sich wieder in der weiteren Geschichte unseres Arbeitsplatzes auswirken wird. Ich tue mir schwer hochzurechnen, wohin das gehen wird, weil wenn ich jetzt also so in die Zukunft des Arbeits, wir sind jetzt, hier, ja, wir sind dort, wo wir sind. Wir sind dort, wo die Stanford-Universität sagt, die kommt zu dem erstaunlichen Ergebnis, wenn man sagt, wie viel Homeoffice ist denn gesund? Ja, so im Sinne von New Work und New Workplace. Da gibt's dann die wissenschaftlich präzise Antwort, es hängt davon ab. Natürlich hängt es davon ab. Ja. Es hängt davon ab, wie es bei dir zu Hause aussieht und wie schön es im Büro ist. Es hängt davon ab, wie weit du es zum Büro hast. Es hängt davon ab, wie ruhig es bei dir zu Hause ist. Also es hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich sagen sie so 2 bis 2,5 Tage Homeoffice sind einfach gut. Ja. Und in manchen Fächern, also manchen Disziplinen sind es 3, in manchen 2. Also da dazwischen bewegt sich's für die Mehrheit, weil wir letztendlich soziale Viecher sind. Wir Menschen, wir haben es gern, wir haben gern Kontakt zu anderen und wir möchten, dass wir im Dialog stehen, dass wir möchten nicht nur einfach irgendwo hinschwätzen. Ja, es hilft mir auch, wenn Sven jetzt hin und wieder mal einen Einwurf macht und mir sozusagen, auf gut Österreich sagt man, das Hölzchen hinwirft, damit ich wieder irgendwie einen sozialen Impuls habe, etwas zu tun. Und da ist natürlich die Frage, wie weit hast du das denn, wenn du tatsächlich ein ganz konsequentes Homeoffice mit mehrheitlich wenigen sozialen Kontakten hast? Gerade im Führungs- oder im qualitativen, also im nicht qualitativen, im Führungs- oder im Expertenbereich ist es meistens ja dann doch nicht so, weil inzwischen haben die Videokonferenzen die normalen abgelöst. Und es ist tatsächlich am Anfang so gewesen, dass ich meinen Arbeitsplatz, meinen Homeoffice-Arbeitsplatz verlassen musste, kurzfristig mit der Bitte, Geduld und Verständnis dafür zu haben, dass der Kaffee nur nicht nur in den Körper rein, sondern irgendwann auch wieder raus will. Und wenn die Kalender so getaktet sind, dass es Stunde auf Stunde geht, naja, was soll dann sein? Nicht irgendwann muss man dann unterbrechen. Kleiner Tipp am Rande, Outlook hat die Einstellung, dass man Termine automatisch verkürzen kann. Das ist sehr hilfreich. Dann hast du wenigstens diese 5 Minuten oder 10, um wegzugehen. Jetzt schaut Sven erstaunt. Das ist eine Funktion, die er nicht kennt offensichtlich.
Das ist etwas, was ich immer manuell gemacht habe, weil ich das auch gut finde, gerade bei Leuten, die wirklich stündlich getaktet sind, 5 Minuten später mit dem Meeting anzufangen. Ja. Oder einfach eine Vereinbarung zu haben, die ersten 5 Minuten sind so Socializing-Zeit. Weil man hat halt auch diese zufälligen Bewegungen hat man nicht, diese zufälligen Kommunikationen hat man eben nicht, Smalltalk. Ich weiß, du machst keinen Smalltalk, aber private Gespräche am Rande von Meetings passieren sonst nicht. Und man kann halt sehr schön jetzt die ersten 5 oder 10 Minuten eines einstündigen Meetings auch als solches deklarieren, sodass halt auch einige nochmal die Chance haben, sich einen neuen Kaffee zu holen oder zu bringen. Und die halt da sind, auch sich über andere Themen auszutauschen. Das ist nämlich für mich der größte Unterschied beim Homeoffice, dass eben diese zufälligen Begegnungen, private Unterhaltungen viel weniger stattfinden. Was für mich auch Spaß am Arbeiten ausmacht, um den anderen kennenzulernen. Nicht nur den Projektmanager eines Projektes, sondern eben auch die Menschen dahinter.
Absolut. Ich meine, total wichtig. Ein kleiner Tipp am Rande, ganz einfach. Du gehst in die Outlook-Einstellungen, Kalendereinstellungen und wählst Termine verkürzen und da kannst du dann aussuchen, wie viel. Und bei mir ist die Halbstundentermine um 5 Minuten verkürzt, die Ganzstundentermine um 10 Minuten. Und das entspricht übrigens auch agilen Prinzipien. Über Agilität im New Work werden wir dann auch sicher mal sprechen in unserem Podcast. Heute geht es um den Arbeitsplatz. Diese Verkürzung eben, wie gesagt, hilft extrem, um zum Beispiel das zu tun, was du sagst. Auf der anderen Seite haben wir, du weißt das, Sven, bei der Digitalsee unsere Digital Drinks und Stories at Digitalsee. Das heißt, wir sorgen hier auch strukturiert dafür, dass es neben dem nötigen Business-Austausch auch einen sozialen gibt.
Also, das ist auch sehr wichtig. Also ich bin ja in der Pandemie zu euch gestoßen.
Genau.
Ich habe meinen alten Arbeitgeber gekündigt, als es gerade so richtig losging. War kein schönes Gefühl, auch wenn ich mich sehr darauf gefreut habe, hierher zu kommen. Und wenn es diese digitalen Veranstaltungen nicht gäbe und auch einige sehr engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich unermüdlich neue Sachen ausdenken für eine digitale Weihnachtsfeier oder sowas, dann würde ich den Großteil meiner Kollegen immer noch nicht kennen. Mittlerweile habe ich durchaus das Gefühl, einige besser zu kennen. Das hat natürlich länger gedauert, als wenn man sich täglich im Büro zusammensitzt. Aber es ist deutlich besser, als wenn wir nur telefoniert hätten oder sowas. Also einmal Meetings mit Bild und dann eben auch soziale Termine, die halt gemacht werden, helfen da sehr, da reinzukommen.
Absolut. Das ist auch für mich so, gerade da ich in der Digitalserie sozusagen der österreichische Ausleger bin, hätte ich überhaupt keinen Kontakt. Und das Interessante ist, ich habe durch die Pandemie und durch die Nutzung oder die Art und Weise, wie wir jetzt reden wir ja eigentlich weniger über Arbeitsplatz als Arbeitsmittel, aber durch die konsequente Nutzung einen wesentlich intensiveren Kontakt. Ich kenne euch alle viel besser, als ich es sonst kennen würde. Und also definitiv, weil sonst sind halt Joachim, Olli und ich in der Digitalsee in der Berliner Straße in Braunschweig rumgehangen und haben halt unsere Sachen gemacht, hin und wieder bei den Quartalsmeetings. Aber jetzt ist es so, dass ich doch in einem regelmäßigen Kontakt bin und das Gefühl habe, euch viel näher oder dass auch ihr mir viel näher seid dadurch. Und ich auch am geschliffenen Zahn der Zeit deutlich mehr bin, halt weiß, was passiert und was los ist. Aber lass uns jetzt so gegen nahendes Ende unserer selbstgesetzten Grenze nochmal so ein bisschen auf die Zukunft schauen. Ich habe mit dem Harry Gatterer eine längere Unterhaltung gehabt. Harry Gatterer ist der Geschäftsführer des Zukunftsinstitutes, also der Nachfolger von Matthias Horx, hat das übernommen, ist Geschäftsführer und zumindest Haupteigentümer. Und wir haben uns der Frage gestellt, wie wird denn das sein? Wie wird die Zukunft des Arbeitsplatzes sein?
Und magst du kurz einwerfen, was das Zukunftsinstitut ist?
Ja, natürlich gerne. Das Zukunftsinstitut und der Future Day, das ist das führende Zukunfts- und Trendforschungsinstitut in Deutschland. Gegründet von Matthias Horx, der zumindest einigen durchaus bekannt ist. Und Harry Gatterer hat das übernommen. Die Aufgabe des Zukunftsinstitutes liegt im Wesentlichen darin, oder der Wertbeitrag liegt im Wesentlichen darin, Megatrends zu analysieren und zu definieren und eine bewusste und etwas schärfere Auseinandersetzung mit der Zukunft und dem, was zukünftig kommen kann, zu machen, ohne den Fehler zu machen, den tatsächlich viele machen, die in die Vergangenheit schauen, versuchen, irgendeine Linearität oder ein Entwicklungsmuster festzustellen und das dann auf die Zukunft zu übertragen, weil das einfach nicht funktioniert. Also es gibt keine lineare Zukunftsentwicklung. Und das macht es natürlich ein Stück spekulativ, wie wird sich der Arbeitsplatz entwickeln? Und meine Vermutung, oder das, was Harry und ich da auch besprochen haben, geht in die Richtung, dass wir sagen, also zum einen, es wird auf jeden Fall Zentren brauchen, wo Menschen zusammenkommen, allein weil Inspiration, Neues entwickeln, physisch mit physischer Präsenz besser funktioniert das so. Ich mache einfach eine simple Sache. Also Sven, du und ich, wir waren uns, glaube ich, von Anfang an sympathisch, aber weder, du weißt nicht, wie groß ich bin und wie viel ich wiege. Ich weiß das von dir auch nicht, weil wir uns arbeitsplatzbedingt nie gesehen haben. Das lassen wir jetzt um die Leute, also im Geheimnis, das ist ein bisschen neu geschadet, der nicht. Das lassen wir jetzt auch im Geheimen, das werden wir jetzt nicht preisgeben. Ja. Und also wer das wissen will, muss mit uns persönlich in Kontakt kommen und dann schicken wir die Daten. Und ich sage auch nicht, welche Gitarren an Svens Wand hängen. Aber es schaut ja, ziemlich cool
wobei
aus.
Ich lege schon Wert darauf, dass das besser sind.
Und, die schauen ziemlich gut aus.
Man kann natürlich auch mit sowas so ein bisschen das Image steuern. Dann, ich muss auch gestehen, dass die da seit einem Jahr an der Wand hängen und einstauben. Und wir haben keine Proben. Insofern habe ich wenig Gelegenheit gehabt und war auch nicht konsequent genug, um genug zu üben. Ne? Also das ist auch ein kleines Tuchbild, das du da siehst. Dass ich möchte, dass man es sieht, aber nicht unbedingt.
Dass du da so viel drauf rum.
Genau. Also das war, es gab Zeiten, wo das berechtigt war, klar. Aber momentan ist es mehr ein geschöntes ja. Image, dass die Gitarren da im Sichtfeld der Kamera hängen. Besser.
Cool.
Ja.
Zukunft. Ich bin überzeugt, dass es wirklich eine Tendenz gibt, dass die Zukunft, die nächste Zukunft des Arbeitsplatzes sich dorthin entwickelt, wo es gestartet hat. Das heißt, dass der Wohnbereich und der Arbeitsbereich sich wieder mehr verschmelzen. und gleichzeitig eine konsequente oder vielleicht eine konsequentere Trennung haben. Weil, und hier kommen so ein paar Gründe. Also erstens einmal sind die Leute auf den Geschmack, also die mögliche Raummöglichkeiten haben, sind auf den Geschmack gekommen, es sich so einzurichten, wie sie es gerne hätten. Das wäre ja auch bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Also du hast ja also in der Digitalsicht gibt es keine Vorschriften, mit welchem Gerät du arbeitest. Wenn jemand irgendeine Kiste haben will, die fliegt, dann soll er die nehmen. Meistens ist ein aufwendiger Genehmigungs- und Begründungsprozess sehr viel teurer, als dann am Ende am Tisch steht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sagen, und das, glaube ich, ist schon etwas, was auch für die Zukunft des Arbeitsplatzes wichtig ist, gibt den Menschen einfach die Kompetenz und die Verantwortung, es sich so einzurichten, dass sie sich wohlfühlen. Denn wer sich wohlfühlt, wird eher bereit sein, gut zu leisten, sich einzubringen, sich zu engagieren, als wenn ich ihm vorschreibe, mit welcher Maus er arbeiten muss. Also das, denke ich, das ist mal eine Tendenz, die kommen wird. Das wird witzigerweise die Einkaufsabteilungen zum Knirschen bringen. Und die Recruiting-Abteilung. Das heißt, die Recruiter werden zu den Einkäufern gehen oder zu den Hütern der Kosten und sagen, Kinder, wenn ihr uns weiter so enge Beschaffungsvorschriften macht, dann können sich die Leute den Arbeitsplatz nicht so einrichten, dass sie sich wohlfühlen. Die wollen das aber, dann kommen die nicht mehr zu uns. Bin gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Also das wird eine ganz interessante Kiste werden.
Ich finde das aber auch ganz wichtig. Also das sind meine Arbeitsmittel, mit denen ich jeden Tag 8 Stunden oder mehr meine Arbeit verrichte. Und da ist es mir sehr wichtig, dass das auch sich so ein bisschen an meinen Bedürfnissen ausrichtet. Früher im Büro war es halt mehr so, da stand halt was Fertiges rum. Da hat man vielleicht nochmal eine andere Maus sich bestellt oder so und das war es jetzt. Aber hier zu Hause kann man sich halt wirklich so einrichten, wie man es möchte, mit so vielen Monitoren, wie man möchte und Ergonomie, wie man es haben möchte. Und das unabhängig von Homeoffice oder nicht Homeoffice finde ich das eigentlich sehr wichtig, weil das wirklich die Werkzeuge sind, mit denen man tagtäglich umgeht.
Genau so ist das. Und ein weiterer Zukunftsaspekt ist die Effizienz, die wir kriegen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, also in der Industrie ist seit, ich weiß nicht wie viel Jahren, also seit Dekaden, ich glaube das erste KVP ist in den 30er Jahren eingeführt worden, man gibt es seit 1947, also der Drang, sich kontinuierlich methodisch zu verbessern, den gibt es ja, wie gesagt, im industriellen Bereich schon lange, im administrativen Bereich ist das durchwachsener oder weniger hart gemessen. Eines ist aber klar, wenn du dir pro Tag 1 Stunde, 1,5 Stunden Lebenszeit sparst, weil du nicht wohin fahren musst, dann kannst du da ja was anderes tun. Und auch das wird sich arbeitsplatztechnisch manifestieren. Das heißt, die Distanzen werden irrelevanter werden, was wieder für den Wohnraum und für den Homeoffice-Bereich durchaus interessant wird. Also man muss nicht mehr sich überteuerte Wohnungen in einem Speckgürtel kaufen, wenn man ein bisschen grün haben will. Man kann einfach mal auch eine halbe Stunde weiterziehen und sich dran freuen, dass man plötzlich einen Quadratmeter Grund um, sagen wir mal, 30 Euro und nicht um 300 kriegt oder 3000. Ja. Übrigens, ich wohne in Kufidisch. Kufidisch ist im Südburgenland. Im Südburgenland, also 150 Kilometer südlich, 140 Kilometer südlich von Wien, da gibt's Baugründe um knapp 13 Euro erschlossen. Also okay. Mach gleich ein bisschen Werbung für mögliche New Work Arbeitsplätze im südlichen Burgenland.
Es geht ja sogar noch weiter. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Job suchen würde, könnte ich mir einen bei einer Firma in München nehmen. Wenn die so ist, meinetwegen, wie wir es hier bei der Digitalsicht kennen und eigentlich komplett remote arbeiten.
Ja, das ist auch so. Also auch Konzerne oder große Arbeitgeber, sind draufgekommen, dass sie in ganz andere Arbeitsmärkte gehen können. Aber nochmal, auch das ist schon so ein Teaser für eine neue Episode für New Work. Also ich fasse es einfach nochmal ganz kurz zusammen. Aus meiner Sicht wird und da ist jede Meinung so gut wie meine, ja, trotzdem, aus meiner Sicht wird der Arbeitsplatz sich im Wesentlichen dorthin entwickeln, wo er herkam, nämlich zu einer Vermengung von Lebens, also von privatem Leben und von Arbeitsleben. Dort, wo ich mich persönlich im privaten Bereich aufhalte, dort werde ich auch wieder Arbeit haben. Es wird eine strengere Trennung dieser Räumlichkeit geben, weil sich Menschen vor sich selber schützen. Das heißt, jene, die, dass es auch ein bewusster Akt wird. Ich setze mich an meinen Arbeitsplatz, um jetzt etwas zu leisten, zu arbeiten, um in eine andere Lebenswelt zu tauchen. Ja. Das heißt, ich schaffe die Balance ja nicht zwischen Arbeit und Leben. Das ist ein komplett verblödeter Begriff, Work-Life-Balance, sondern es ist eine Private-Work-Balance oder einfach eine Life-Balance oder eine Lebensthemen-Balance, ja. Und der Bedarf, diesen Arbeitsplatz, wo ich schaffe, so zu gestalten, wie es mir am ehesten entspricht und wo ich mich am wohlsten fühle, das wird noch einmal an Bedeutung zunehmen. Und ich gehe davon aus, dass das, was jetzt in vielen Wohnungen passiert, ach, da ist ein kleines Kämmerchen von 6 Quadratmetern, da mache ich jetzt meinen Arbeitsplatz und dann habe ich mein Wohnzimmer mit meinetwegen 60 Quadratmetern. Ich glaube, da wird es eine Verschiebung geben. Ich glaube, es wird dann vielleicht 30-30 sein oder 40-20, um sich selber etwas zu gönnen, was ich in einem Unternehmen aufgrund der Kostenstruktur nie haben kann. Also es ist auf jeden Fall für alle, für das Unternehmen und für den einzelnen Menschen gut, dass es hier zu einer konsequenten Durchmischung, Auflockerung und Eigendefinition kommen wird.
Ja, das fand ich sehr interessant. Man hat gemerkt, dass du noch voller Themen steckst. Und das macht mich auch neugierig auf weitere Folgen. Ich denke mal, für heute war es ein gutes Schlusswort. Und ich vermute mal, dass wir in unregelmäßigen Abständen neue Folgen veröffentlichen werden. Insofern abonniert diesen Podcast in dem Podcatcher eurer Wahl, wenn euch das Thema New Work, neue Arbeit interessiert oder betrifft. Ja, möchtest du noch ein Schlusswort sprechen?
Ja, also wer bis jetzt zugehört hat und dabei war, ganz herzlichen Dank. Alle anderen, die wenigstens reingehört haben, die kriegen einen virtuellen Dank über den intergalaktischen Ausgleich zugesendet und ich freue mich, euch in der nächsten Folge zu hören. Wir lassen uns noch ein bisschen inspirieren, worum es geht, aber ich würde mal sagen, so das Thema der zweidimensionale Mensch, mein Freund am Bildschirm, das wäre mal ein ganz spannendes Thema. Also soziale Kontakte über den Schirm. Ja.
Gut, dann gehabt euch wohl und wir hören uns alle bei der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.
Ciao.